There's someone who's under the age of like 20 who says his least favorite film in the series is The Empire Strikes Back because it was the most boringest one. Then I suggest you shut this review off right now before I carefully explain how much of a fucking idiot you are.
Hallo, hier sind die Retinauten, Folge Nummer 34. Heute mit dabei ist der Lukas.
Hallo.
Und der Chef.
Hallo.
Und ich bin Marcel. Er entschuldigt die etwas längere Pause. Wir waren beschäftigt. Passiert halt manchmal. Dafür sind wir jetzt wieder da. Halleluja.
Wir haben Themen gesammelt für eine Extravaganza einer besonderen Art.
Es wird verrückt. Verrückt wird das.
Und wir kontrollieren alle, ob ihr eure Hausaufgaben gemacht habt.
Genau. Also ihr hattet jetzt wirklich lange Zeit für die Hausaufgaben.
Ja, wir haben beim letzten Mal Hausaufgaben gegeben. Wer die Serie aus unverständlichen Gründen, die letzte Folge aus unverständlichen Gründen ausgelassen hat. Wir haben beschlossen, dass wir zusammen The Dreamers schauen. Das heißt, wenn ihr das nicht getan habt, dann wäre das jetzt die Gelegenheit, es nachzuholen, diese Sendung zu pausieren und zurückzukommen, wenn das passiert ist, weil, wie bereits gesagt, wir kontrollieren. Take it away.
Das war jetzt die Gedenkpause für die Leute, die das nicht geschaut haben, die nämlich jetzt aufgehört haben zu hören und nie wiederkommen.
Die sich jetzt schämen.
Ja, das ist immer das Schlimmste, wenn die Leute aufhören aus Scham. Was ist denn so passiert in der letzten Zeit? Ich habe nicht so genau aufgepasst. Ist irgendwas passiert?
Es gab lustige Trailer zu neuen Filmen.
Gab's?
Ich zieh einfach mal die raus, die irgendwie größere Aufmerksamkeit erlangt haben, was sich anhand bestimmter Metriken festhalten lässt, wie zum Beispiel, dass sie 26 Millionen Views auf YouTube haben.
25.760.700.
Dazu gehört das Reboot einer Franchise, die sich die Jüngeren unter uns vielleicht noch aus Kindertagen kennen. The Teenage Mutant Ninja Turtles ist wieder als Realfilm aufgelegt worden und wenn ihr einen Podcast wie den unseren hört, nehme ich jetzt einfach mal an, dass ihr den Trailer auch schon gesehen habt. Insofern ist wahrscheinlich jetzt die weitere Beschreibung etwas müßig, aber er scheint auf großes Interesse zu stoßen und der Witz am Ende des Trailers ist so mittel. Das heißt, ich denke, es kann jetzt quasi in jede Richtung gehen hier. Und im August werden wir es wissen.
Also so der Look ist halt schon so ein bisschen Michael Bay Selbstparodie. Also mehr Teal und Orange geht halt auch nicht mehr, ne? Also das ist wirklich quasi zweifarbig. Entweder ist es alles blau oder alles orange.
Ja, aber es ist relativ düster trotzdem. Also für einen Film dieser Machart oder dieser Franchise ist es schon ziemlich düster, finde ich. Also fast unangemessen eigentlich. Ich meine, es ist ein verfickter Film über mutierte Ninja-Schildkröten. Also
das muss man sich schon auch mal zwischendrin noch mal bewusst machen.
Teenager-Ninja-Schildkröten.
Da muss man sich schon vergegenwärtigen, also wie schnell das dann halt albern wird und wenn dem nicht irgendwie begegnet wird. Also wenn man halt tatsächlich versucht, das einen Film zu machen, der halt auch ernst genommen werden will, dann kann das halt auch ganz furchtbar in die Hose gehen. Und,
war das nicht irgendwie eigentlich eher so eine Franchise, die so ein bisschen, also sich nicht so unglaublich ernst nimmt?
Ja, das können sie auch nicht. Man guckt euch doch diesen Trailer an, die nehmen sich doch nicht ernst, oder?
Ja,
aber der Look des Films ist halt schon nicht der Wiederauflage einer Zeichentrickserie für Kinder, sondern...
Ja, okay, es kommt nicht aus der Bonbonfabrik.
So wie das so anfängt. Crime, a city.
Ja, ohne Witz, es fängt halt an wie ein scheiß Batman-Film von Christopher Nolan. Und, also das kann aus meiner Sicht relativ schnell zu einem verstörenden Film werden, der halt nicht weiß, was er sein will.
Wenn man sie zielen wahrscheinlich schon auf ihr ehemaliges Zielpublikum von damals, ja, das jetzt halt 15 Jahre
sie
älter ist.
Und halt die Leute ins Kino holen, die früher halt auch die Turtles geil fanden. Und ja, das ist auch total okay, aber wie gesagt, also das kann halt auch ganz furchtbar in die Hose gehen. Wenn wir halt in der halt so ein verstörtes Machwerk haben, das irgendwie mit mutierten Ninja-Schildkröten irgendwie Erwachsene ansprechen will, auf und im Erwachsenenniveau. Und ich bin da jetzt einfach mal vorsichtig skeptisch, aber andererseits, wir haben jetzt halt Comic-Verfilmungen seit weiß nicht, 10, 15 Jahren, die irgendwie diesen Spagat schaffen. Insofern ist es vielleicht auch nicht angemessen, zu pessimistisch der Idee gegenüberzustellen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, der Trailer, der sagt halt irgendwie gar nichts.
So wie die meisten also, Trailer.
Ja, ja, also es ist halt so, so viel, also viel, viel Optik und irgendwie nichts, nichts, was irgendwie Hinweise geben
kann. Ja, wir wissen halt jetzt, dass die Schildkröten als schon so ein bisschen Uncanny Valley-mäßig aussehen.
Ja, ohne Witz, das wollte ich auch gerade sagen. Also der Moment, wo der ganz am Schluss diese Binde abnimmt, das ist schon, also ist eigentlich nicht hübsch. Ist mehr so,
Ist eine Schildkröte, was habt ihr denn erwartet?
Ja, aber das ist vielleicht genau das, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Also so, man muss halt echt vorsichtig sein mit Realismus und so, weil so eine mutierte Schildkröte ist halt schon irgendwie auch, ja.
Ja, also das mit den Tieren als irgendwie Figuren, das ist ja jetzt nicht so, als wäre das so eine neue Erfindung. So, das hatten wir ja jetzt schon länger und wir wissen auch, dass man das auch irgendwie machen kann, ohne dass es einem irgendwie kalt den Rücken runterläuft.
Ja, und sie haben es ja auch schon gemacht. Ich meine, es gab Realverfilmungen von den Turtles, die waren zumindest, glaube ich, die erste war nicht schlecht und ich mochte das, wenn ich mich noch recht entsinne, relativ gern, auch weil die Leute sind halt einfach in albernen Kostümen rumgelaufen und das galt dann auch für Splinter und irgendwie und Rocksteady und Shit und das sah halt irgendwie lustig aus und es war halt echt und es war halt es waren halt Leute in Kostümen und diese CGI-Schildkröten hier, die sind schon ein bisschen beängstigend, finde ich.
Ja, vielleicht sind sie ja dann, wenn man sie so als Charaktere und nicht nur so als so irgendein Ding, was da so 30 Sekunden auf dem Bildschirm ist, wenn man die vielleicht als Charaktere dann irgendwie eingeführt hat. Vielleicht sind sie dann so ein bisschen, vielleicht gewöhnt man sich dran, aber.
Ist ja wahrscheinlich auch schon alter Hut, aber ich habe vor kurzem ein T-Shirt gesehen mit den Köpfen der vier Maler, nach denen die Schildkröten benannt sind.
Meine Güte, dass es noch niemandem vorher aufgefallen ist, dass die so heißen wie Maler.
Ja, ja, aber jemand hat halt eben die Konterfeis dieser Maler genommen, auf ein T-Shirt gepackt und ihnen so farbige Streifen über die Augen gemalt. Fand ich irgendwie ganz hübsch.
Apropos, kennt ihr der Tumblr, der sich nur damit beschäftigt, irgendwelchen berühmten Menschen die Ninja Turtles auf die Nase zu photoshoppen?
Was?
Ja, das hört sich jetzt etwas absurd an, aber es stellt sich raus, wenn man...
Aber es stellt sich raus, dass es gar nicht absurd ist.
Überhaupt nicht absurd.
Nee. Also Teenage Mutant Ninja Noses ist der Tumblr. und es ist halt so, dass halt so eine Nase, so mit den Nasenlöchern, wenn man da so eine Maske drauf photoshoppt, dann sieht das halt schon so ein bisschen aus wie so ein Ninja-Turtle. Ich tue das mal in die relevanten Quellen, in die relevanten Dinger. Ja, das ist mir nur gerade wieder eingefallen. Das ging irgendwie vor ein, zwei Jahren mal durch das Internet. Nachdem Tumblr zu urteilen war, das ungefähr vor 2 Jahren.
Sehr großartig.
Aber es ist doch sehr, sehr aufheiternd, finde ich. Berlusconi ist besonders schön. Ja, die Teenage Mutant Ninja Turtles.
Okay, das existiert also auch.
Das existiert auch. Oh, Joseph Gordon-Levitt.
Okay, gibt es noch was anderes außer
Nö, das war's.
Außer mutierte Ninja-Schildkröten? Ich glaube schon.
Ja, also wir hatten jetzt Comic-Adaptionen im Kino. Jetzt machen wir es mal so ein bisschen anders. Jetzt haben wir eine Kinofilm-Adaption in Serienform, nämlich Fargo. Wird wohl jetzt eine Sender FX, der mir jetzt so spontan nicht so viel sagt.
Louis läuft da zum Beispiel.
Ah, er wird Fargo umsetzen. Fargo ist dieser Film von den Coen-Brüdern. Ist schon
in den 90er Jahren. Die Älteren werden sich erinnern.
Ich habe den Demos angeschaut für so ein Coen-Brüder-Seminar an der Uni. Aber es ist ein sehr, sehr toller Film. Spielt irgendwo, wo es Schnee liegt. Ich vergesse immer wo. Minnesota. Ist ja so ein Morde passieren. Und es wird ermittelt. Ja.
Und da gibt es einen Trailer dazu.
Und jetzt haben wir halt so eine Serie mit irgendwie einigen relativ berühmten Schauspielern, ne? So irgendwie Martin Freeman hängt da irgendwie mit drin.
Kennt man auch Billy Bob Thornton, Bob Odenkirk, das ist
der gute Bob, das freut mich immer, wenn er Rollen bekommt. So.
Also wer den nicht kennt, das ist
Better Call Saul.
Genau, Saul Goodman aus Breaking Bad. Jo, also das ist auf jeden Fall schon alleine dem Namen und der Macher nach, also die beiden Coen-Brüder sind nach wie vor beteiligt.
Ja, also es ist nicht so eine so irgendwas, wo dann hinterher alle unglücklich sind, dass es passiert ist und vor allem die Leute, die sich das ursprünglich mal ausgedacht haben.
Na, lass mal
abwarten. Okay, sagen wir es mal so, auf jeden Fall sind die jetzt so mit an Bord und so und jo. Sie finden das nicht schlecht, dass das passiert und sie sind, ich weiß es nicht, wisst ihr wie genau, also wie involviert die da sind?
Nee, aber Hoffentlich sehr.
Aber sie scheinen, also ich meine gelesen zu haben, dass sie doch schon relativ, also dass sie halt auf jeden Fall da so beigetragen haben und so. Und also so wie man, wenn man den Trailer so anguckt, so diese ganze, von der Atmosphäre her scheinen sie das schon ganz gut getroffen zu haben. Also sie werden sehr, sehr schwarze Komödie.
Sie werden offiziell als Executive Producers gelistet. Was
das heißen. Ja.
Das heißt nur, dass sie die fetten Geldsäcke aus dem Studio raus und auf ihr Bankkonto tragen. Ja,
dass sie den Namen draufschreiben dürfen. Auf die Schachtel. Coen-Brüder.
Oh. Ja, das sind halt auch, das hat wirklich so einen Namen, den kann man halt auch wirklich draufschreiben und das wird halt auch gekauft. Ne? Also, weil die sind schon, die können schon was. Die Guten.
Ja. Und die Podcast-Consulting-Firma, die wir eingeschaltet haben, die hat uns gesagt, wir müssen mehr Star Wars Neuigkeiten bringen, weil die Leute wollen Star Wars.
Ja, das gibt total die Klicks, aber ich habe das gelesen. Im Internet gelesen.
Ja, genau. Und deswegen machen wir Star Wars News. Also, die Leute, die neuen Star Wars sind, machen. Die haben jetzt gesagt, dass sie
vielleicht, das ist immer wichtig, weil man, Clickbait macht, so wie wir das jetzt machen, dann ist halt auch, du darfst, also es ist halt völlig unwichtig, ob das irgendwie plausibel und oder gute Quellen gibt. Man muss es einfach mal behaupten und vielleicht hat man ja recht und dann ist man berühmt.
Ich glaube, ich habe nicht das gleiche gelesen wie du, aber ich würde es einfach mal vorschlagen, dass wir einfach alle unsere Headlines jetzt als Fragen formulieren.
Okay, also fang doch mal
an. Zum Beispiel, ich habe gehört, im nächsten Star Wars wird Jar Jar Binks der Hauptcharakter sein.
Krass. Mhm. Das könnte schon ganz schön interessant werden.
Das hier zuerst gehört. Nee, die haben verlautbart, dass sie im Gegensatz zu den Prequels. In erster Linie
Unbekannte darstellen. Die waren gar nicht Prequel, die waren mittendrin Quell.
Dass sie unbekannte Darsteller haben.
Was laberst du, Lukas? Was laberst du?
Und deswegen haben sie jetzt erstmal bekannte Darsteller aus beliebten Serien gecastet. Die entsprechende Seite gerüchtet, dass es Adam Driver in den Cast geschafft haben soll. Das ist der Freund von Hannah aus Girls. Wer die Serie gesehen hat, der wird höchstwahrscheinlich jetzt wissen, wen ich meine, und wer sie nicht gesehen hat, der kann dann seinen Namen googeln. Aber ja, ist ein Schauspieler, der im Gedächtnis bleibt. Insofern ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen, weil bei den Prequels ist einem ja einfach nichts im Gedächtnis geblieben.
Apropos Prequels, ja, also da kann ich nur empfehlen, wir sind da ja auch eiskalt, wir empfehlen ja auch Konkurrenzprodukte, zum Beispiel The Incomparable, das ist so ein Podcast über so ähnliches Zeug wie wir, so Kultur, bla, Popkultur-Zeugs. Die haben dem jetzt zwei Folgen über Episode 2 gemacht und davor schon mal zwei Folgen über Episode 1. Das ist sehr schön. Angry Nerds, eloquente Angry Nerds regen sich über die Prequels auf. Es macht sehr viel Spaß.
Ist richtig und ist sehr gut, habe ich auch sehr genossen, aber es erreicht natürlich nicht die Qualität der Plinkett-Reviews von Red Letter Media.
Ja, die sind doch so ein eigenes Level.
Die Prequels, die sind halt wirklich auf einem, auch filmanalytisch einfach auf einem ganz eigenen Niveau. Also das ist schwer zu toppen und ich muss auch gestehen, ich schaue die alle paar Monate einfach wieder aufs Neue, weil sie sind halt einfach...
Ja, vor allem so die Side-Story, die sich noch im Hintergrund entwickelt, so mit den getöteten Familienmitgliedern und so.
Ja gut, das ist glaube ich die Taktik von denen, um halt auch einfach so diesen üblen Geruch von Filmsnobs zu bekommen, dann machen sie es halt in Form eines Charakters, der halt in erster Linie ein Serienmörder ist, aber also davon mal ungenommen ist einfach die Analyse so derart spot on und treffend. Ich glaube, es ist wirklich fast die definitive Beschreibung von all dem, was in diesen Filmen falsch lief. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich mache mal einen Link hier irgendwo. Hier am besten. Da. So, jetzt ist es da.
Ja, Adam Driver noch kurz. Wir hatten ja gerade über die Coen-Brüder geredet, der ist auch hier in Inside Llewyn Davis auch dabei, da hat er einen Hut auf und macht irgendwie Country-Musik und spielt dieses Lied mit dem Mr. President. Falls ihr diesen Film gesehen habt, dann wisst ihr jetzt auch, wen ich meine.
Aber er macht doch nur dieses Wop, Wop oder irgendwie sowas.
Nee, er hat es doch geschrieben. Er ist doch, glaube ich, der Liedsänger und so.
Hat er?
Oh. Ja, das ist doch da, wo hier Lewin dann irgendwie dann nur so die Background-Gitarre macht und dann aber sich irgendwie nicht credited, weil er sich nicht, weil er das Geld sofort braucht. Aber
Adam Driver ist mir irgendwie nur in Erinnerung geblieben, weil er seine Stimme bei diesem Song so gut eingebracht hat. Oh. Aber okay, das kann sein.
Ja. Lustig, ich lese gerade so die Related Headlines. Der Herr, dessen Namen ich mal nicht aussprechen kann, Chiwetel Ejiofor aus hier 12 Years a Slave, wird vielleicht auch bei Star Wars gecastet werden. Meine Güte, es ist fast so, als würden sie in diesen News alle bekannten Schauspieler abklappern.
Total Unbekannte.
Ja, es ist wirklich großartig, oder? Also, naja, aber zumindest bleiben wir vielleicht von Mannequin Skywalker verschont.
Hast du gerade Mannequin Skywalker gesagt?
Ja, es war wieder eine Anspielung auf Scrubs. Wer Scrubs 2 gesehen hat, der wird... Okay. Moving on. Danger. My shitty acting is ruining Saga. Moving on.
Ja, lass uns doch mal über Serien reden. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche News.
Ja, okay. Also diese Woche war ein großes Serienfinale.
Eine Ära ging zu Ende.
Oh, so viel Rage, das war richtig schön.
Ja, eine Ära einer Serie, die in meinem Umfeld irgendwie so vor 4 bis 5 Staffeln einfach aufgehört hat zu existieren. Aber dadurch, dass das Internet explodiert ist, nachdem die Serie jetzt zu Ende ist und die Leute anscheinend nicht sehr glücklich sind mit dem Ende von How I Met Your Mother, gehe ich mal davon aus, dass nicht alle Leute irgendwann aufgehört haben, sie zu schauen. Ja. Und jetzt sind wir nach 9 getragenen Staffeln.
Das 9, ich habe es wirklich, also als ich das gestern, das, betonen, das war echt ja, hart.
Die Frage, wer war die Mutter und wie hat Ted Mosby sie bekommen, haben sie jetzt über 9 Jahre ausgebreitet.
Und dann am Ende so komisch zu einem Ende gebracht. Also...
Ja, also wir
wollen jetzt mal hier spoilern oder so?
Nicht, was passiert ist, unter anderem, weil ich es auch nicht geguckt habe. Ich habe jetzt nur mal irgendwie so ein paar Artikel gelesen, die sich darüber geäußert haben. Aber ja, also ich denke, man kann schon sagen, dass die Begeisterung sich so in Grenzen hält.
Kann man
ja,
so sagen.
Ja, also es ist, ich würde jetzt gerne 1, 2 Worte sagen, aber ich will jetzt nicht spoilern. Deswegen jetzt bleibe ich so allgemein, wie es nur geht. Also es ist, also einmal, ich glaube, das Finale hat halt so 2 Sachen, die schwierig sind so. Also es hat natürlich sehr viele Sachen, die schwierig sind, aber so 2 Kategorien von Dingen, die schwierig sind. Einmal ist das Pacing, ist halt etwas seltsam. Also sie haben ja irgendwie, man sagt, ich habe, keine Ahnung, glaube bei Staffel 4 oder so aufgehört, aber man sagt mir, die letzten paar Staffeln gefühlt waren irgendwie nur so die 2 Wochen oder so vor der Hochzeit von...
Ja, oder nur das Wochenende oder so sogar, es war ganz komisch.
Ja, also darf ich jetzt auch nicht sagen, wer da heiratet? Ist es dann auch also gespoilert?
Das weiß man eigentlich schon relativ lang, deswegen.
Ja, egal. Also Barney und Robin heiraten dann halt irgendwie und irgendwie geht es dann ewig darum so. Ja, und die letzten 2 Folgen, die ich halt jetzt geschaut habe, das quasi das Finale war, glaube ich, eine Doppelfolge oder so. Hat auf jeden Fall den gleichen Namen. Und da werden dann halt so irgendwie so 20 Jahre oder so halt irgendwie in 40 Minuten abgehandelt und es ist halt alles sehr, sehr seltsam. Also, weil das einfach alles viel, viel zu schnell geht. Im Vergleich zu dem wenigen, was in den Staffeln davor passiert ist, passiert dann halt extrem viel und so Dinge, die sehr emotional sein könnten, bekommen halt einfach nicht die Zeit zu wirken. Und dann ist es plötzlich vorbei, mit so noch so ein bisschen so eine Art Twist am Ende so. Ja, und ich finde grundsätzlich das, was passiert ist, da scheinen viele ja auch noch so mal so ein extra Problem damit zu haben. Also ich habe da jetzt nicht so das große Problem. Also das kann man sehen, wie man will. Das kommt so ein bisschen drauf an, was man da so eine Einstellung gegenüber, was weiß ich, Beziehungen oder so hat, keine Ahnung. Aber ich glaube, dieses Ende wurde halt einfach so schlecht und so viel Eile erzählt, dass es halt gar keine Chance hatte zu wirken, auch wenn es an sich eigentlich ein sehr, zumindest so von der Erzählung her ein sehr rundes Ende war, hatte ich das Gefühl. Aber es hat halt keine Zeit zu wirken. So. Also es ist einfach gestorben an der extremen Hektik, mit dem irgendwie Dinge passiert sind. Weiß nicht, ob du das so siehst, Lukas.
Ja, ich weiß nicht, es war schon irgendwie komisch. Es fühlte sich an, als wären sie von dem Ende ihrer Serie überrascht worden oder so.
Ja, das war sehr lustig so.
Also vor allem, weil man hat ja, diese ganze 9. Staffel war ja furchtbar durchgeplant und kompliziert und halt so, ne, auf so einen Klimax zuarbeitend. Und dann war dieser, war das halt irgendwie so eine Doppelfolge, die, weiß auch nicht, sich anfühlte, als wäre sie mal eben schnell zusammengeschrieben worden. Weiß nicht, dabei hatten sie jetzt halt irgendwie 2 Jahre Zeit oder so.
Ja, oder 9.
Oder, ja, meine insgesamt 9, klar, aber dass sie jetzt wussten, dass das die letzte Staffel sein wird.
Ja, es ist halt auch so ein bisschen das Problem, ne, wenn so Serien halt eigentlich nicht dafür gedacht sind, so ewig zu laufen. Weil das war ja auch mal so eine, die eher so auf so, weiß nicht, 2 Staffeln oder ich glaube ursprünglich sogar nur 1. Und dann halt irgendwie danach so 2, 3 und dann halt dann plötzlich, wenn das halt 9 Staffeln läuft, dann wird halt auch irgendwann so klar, dass das Ende, das sich von Anfang an ja geplant hat. Ich meine, das wurde ja irgendwie in der 2. Staffel schon gefilmt, die letzten Szenen so. Ja, dann kann es halt auch sein, dass einfach so die Serie sich einfach weiterentwickelt und man dann halt mit so einem Ende dann noch so ein Ende hat, das dann nicht mehr so richtig reinpasst. So wie das jetzt auch das, also irgendwie, das hat ja wohl mit der Charakterentwicklung, die passiert ist, dann auch nicht mehr so richtig viel zu tun. Ich weiß nicht, es ist schwierig, also so Serien zu Ende zu bringen, ist, glaube ich, auch öfters schwierig. Ich glaube, die Leute, die Dexter zu Ende geschaut haben, sind immer noch wütend.
Völlig zu Recht auch.
Ja, ich wurde jetzt gespoilert, so ein bisschen was passiert, aber ich will es eigentlich auch nicht wissen. Irgendwann schaue ich das vielleicht mal weiter.
Ja, ich habe gerade aus gut informierten Quellen erfahren, dass das Staffelende ja schon, also die haben das vorgedreht.
Ja, ja, klar, in der 2. Staffel wurde das gedreht.
Ja, genau.
Aber sie haben wohl mehrere, das irgendwie so ein Detail.
Mehrere Varianten, oder?
Ja, dass die Schauspieler halt auch nicht genau wissen, was das Ende ist, damit sie es nicht spoilern können. Was ich schon lustig finde, irgendwie.
Strange.
Naja, also ich weiß nicht. Also es ist auch sehr lustig. So das Internet ist irgendwie auch so ein bisschen explodiert. So manche Ecken des Internets sind sehr explodiert. Ich weiß nicht, also so ganz so hier den totalen Outrage kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen.
Ist halt schon schwierig, ne? Also so die emotionale Lage bei einem Serienende ist halt eh eine komplizierte, weil man irgendwie, ne, diese Sozialstruktur, die man da seit jetzt, weiß ich, bei ihnen in dem Fall 9 Jahren verfolgt hatte, und die geht auf einmal zu Ende und dann findet man das ja eh kacke und dann hat man extrem hohe Erwartungen, dass sie quasi mit einem Knall rausgehen und
ja klar. Was
ich glaube, es ist halt für Serienmacher insgesamt super schwierig, so eine Serie zu einem für alle befriedigenden Ende zu bringen, und das kriegen ja anscheinend auch nur die wenigsten hin.
Ja, also ich war schon auch mitgenommen, so ist das ja nicht, also so vor 3 Jahren oder so, 4 Jahren, da war mir diese Serie auch schon mal sehr wichtig. So,
ja, war auch gut, also ist ja.
Und also jetzt so die Charaktere, sich irgendwie dann von denen zu verabschieden und so, ist schon immer nicht einfach.
Ich meine, sie werden uns im deutschen Privatfernsehen noch die nächsten 5 Jahre begleiten, mindestens.
Ja, ich tue so, als würde das einfach nicht passieren.
Ja.
Hat jemand den Cast bei Inside the Actor Studio gesehen?
Nee, waren die lustig? Oder gut? Oder was auch immer?
Ich habe jetzt nur kurz reingeschaut, mir nicht im Detail angeschaut, weil, wie gesagt, ich habe die Serie halt auch nicht verfolgt jetzt über die letzten Jahre. Das heißt, ist nicht interessant. Aber Inside the Actor Studio ist halt meistens interessant, wenn man so ein bisschen was über die professionelle Seite des Schauspiels insbesondere erfahren will. Deswegen, wenn das irgendwie so von Belang ist, dann könnte diese Sendung da vielleicht noch Aufschluss drüber geben.
Ja.
Was die Leute, die da mitgespielt haben, davon hielten.
Ja, was mir gestern dann noch eingefallen ist, als sich das Internet aufgeregt hat, ist mal die Webseite zu bemühen, die der gute Ralf Stockmann vor einer Weile getwittert hat und die ich auch schon mal selber gefunden hatte, aber vor einer gefühlten Ewigkeit.
Der gute Stockmann.
Ja, dieses graftv.kevininformatics.com, wo man einfach die IMDb-Nummer oder eben einfach den Titel einer Fernsehserie eingeben kann und die Bewertung der einzelnen Episoden schön auf einen Graph geplottet kriegt. Und da habe ich mir doch mal direkt How I Met Your Mother angeguckt, und das ist anders, als ich erwartet hätte.
Das ist ja wirklich relativ konstant geblieben, ne?
Es ist zwischendrin relativ konstant, aber die letzte Staffel scheint unfassbar kontrovers zu sein. Die hat mit Abstand die schlechtesten Bewertungen für einzelne Folgen, aber auch, ja gut, ich meine, die letzten 2 Folgen haben jetzt noch nicht besonders viele Bewertungen, die sind noch nicht sehr repräsentativ.
Die letzte hat 10.
Ja, genau, also, aber halt jetzt so, die zwischendrin haben halt alle über 1000, so wie die aus den vorherigen Staffeln eben auch. Und da sind halt tatsächlich welche dabei, die haben irgendwie eine 5,2-Wertung und die andere aber halt eine 9,5. Also das heißt, die beste und die schlechteste Folge befinden sich beide in der letzten Staffel und mit stark steigender Tendenz in Richtung Staffelende.
Ja, also ich glaube ja immer noch, also IMDb ist halt wirklich auch so nicht so besonders aussagekräftig.
Ja, wobei halt also einzelne Folgen bewerten, das tun halt dann schon so eher die Nerds.
Ja gut, das mag stimmen. Ja. Aber ich bin erstaunt, dass halt...
Also wobei diese Graphen, glaube ich auch immer ein bisschen lügen, weil gerade IMDb so das Musterbeispiel dessen ist, dass ich diese Benotungen halt wirklich erst über Monate und Jahre irgendwie in etwas
ja, man kennt es ja nur so
in die, etwas fließen, ja. Was sich dann auch vergleichen lässt.
Also die ersten also, ein, zwei Wochen nach Release eines Films oder so ist das Rating immer absurd hoch und es pendelt sich dann nach unten ein mit der Zeit. Aber deswegen habe ich ja auch mal ein bisschen verglichen, wie viele Votes da so die einzelnen Folgen halt gekriegt haben. Und die sind jetzt für die letzte Staffel halt nicht geringer als für die vorherigen. Ich meine, die können jetzt natürlich trotzdem aus einem anderen Publikum kommen oder dass die Gesamtzahl eben irgendwie gestiegen ist. Ja, ist schon komisch.
Also ich hatte mich das Gefühl, dass es wirklich also nach so den ersten paar Staffeln schon extrem bergab ging auch. Also vielleicht.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch da andere Serien mal angeguckt und da spiegelt der Verlauf mein Empfinden deutlich besser wieder meistens.
Es ist, glaube ich, auch eine Serie, die einfach, also auch eine andere Zielgruppe, glaube ich, dann so entwickelt, also gefunden hat auch später. Also irgendwie.
Ja, das stimmt. Das ist eine von diesen Serien, die auch vom Mainstream so als Serie wahrgenommen wird. Und ich befürchte ja, dass viele Menschen How I Met Your Mother als Beispiel für das neue Zeitalter der Serie oder so nehmen.
Ja.
Oh, ich habe gehört, Serien sind jetzt total in. Oh, sowas wie How I Met Your Mother. Ja, genau.
Das habe ich auch gelesen, das Serien. Das ist irgendwie so ein Ding. Kann ich nicht so nachvollziehen. Ich finde es nicht ziemlich langweilig. Jetzt hast du so lange über das irgendwas geredet, dass ich komplett vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte.
Tut mir leid.
Ach so, hier, Inside Actors Studio. So irgendwelche Interviews mit Menschen, das wollte ich nur kurz loswerden. Ich habe irgendwie dem jetzt einen sehr produktiven Abend damit verbracht, Between Two Ferns zu schauen.
Schön.
Wir sollten das nur mal erwähnen, dass das gut ist. So. Das ist irgendwie so, also die most awkward Interview-Sendung ever so.
Mit Zach Galifianakis, der sowieso einen sehr eigenen
Stil. Der griechische Bart.
Der hat auch eine Stand-Up-DVD draußen, die so ziemlich das Seltsamste ist, was ich jemals in Sachen Stand-Up gesehen habe.
Also er ist halt wirklich so ein bisschen so ein seltsamer Typ. Und diese Talkshow ist halt auch wirklich so ein Fest der Awkwardness. So. Also es ist wirklich ganz, 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 also es ist teilweise echt auch schwierig anzuschauen. So, ne?
Wo sich der Gastgeber halt auch benimmt wie ein rotziger Dreijähriger. Und meine Lieblingsfolge ist übrigens die mit Bradley Cooper, und da muss man nicht mehr dazu sehen, als wie diese beiden Fahne zwischen denen, die da sitzen, aussehen. Jedes Mal, wenn die Serie anfängt, fange ich an zu lachen. Also wenn diese Folge anfängt. Die Bradley Cooper-Folge wird, glaube ich, auch, die spricht auch Barack Obama an in dieser jüngsten.
Ja, also ich wurde, glaube ich, dann auch von der Obama-Folge dann so reingelockt.
Ja.
Und hab mir, also so der böse Obama ist ja schon auch irgendwie ganz unterhaltsam so. So, wenn er irgendwie dann halt sich über irgendwie da hier. Wie heißen die mit den vielen Peniswitzen, diese Filme da mit irgendwie Las Vegas?
Hangover.
Genau, die. Wenn er sich da über die zweiten und dritten Teile lustig macht. Das,
ja, hat sichtlich Spaß auch bei dem Gig hier.
Ja, stell dir mal vor, die gute Frau Merkel über sowas. Das fände ich mal was.
Ja.
Ja, hier, Justin, ja, sogar ja. Justin Bieber, ne? Das ist halt so lustig, dass dieser Galifianakis, ja, dass der halt auch irgendwie da wirklich auch jeden da irgendwie so reinlockt in seine.
Also, Spoiler, die Justin Bieber-Folge endet damit, dass er versucht, ihn zu schlagen.
Ja, aber es ist ein freundschaftliches Schlagen.
Sehr, ja. Nee, es ist wirklich eine gute Serie. Eine der genuinen Webproduktionen, die halt wirklich nicht im Fernsehen stattfinden, aber halt mit großem Aufwand im Web vorangetrieben
Könnten,
werden.
Glaube ich, auch nicht so richtig im Fernsehen lustig, stattfinden.
Jede auch nur irgendwie 4 Minuten lang oder so, kann man immer anschauen. Und die haben wirklich also alles, was irgendwie die Creme de la Creme des Showbusiness ist, von Hollywood, haben sie mittlerweile zusammen so mit steigender Ja, mit steigendem Bekanntheitsgrad.
Brad Pitt, nicht Bruce Willis.
Ja, Bruce Willis ist auch das. Aber eine der schwächeren Folgen, finde ich.
Nee, die ist irgendwie ziemlich lame. Ja, Michael Cera.
Ja. Und ich habe mal wieder festgestellt, dass der Obama halt doch lieber hätte Entertainer werden sollen, nicht Präsident.
Jetzt hat er was Politisches gesagt.
Nein.
Okay. Du bist gleich raus, Lukas. Noch ein politisches Kommentar.
Entschuldigung, ich halte mich zurück.
Okay, also schaut die Fahne in der Folge mit Bradley Cooper an.
Hm. Können wir jetzt eigentlich gnadenlos House of Cards spoilern? Ist die Schonfrist vorbei?
Fuck no, was ist denn bei dir los?
Ja, das House of Cards Subreddit hat vor einer Weile die Schonfrist.
Too soon.
Ja, aber okay, das Schöne an der Serie in der Form ist, dass man sie halt nach eigenem Gusto konsumieren kann. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich sie mir halt so für die Trockenzeit noch ein paar Folgen aufhebe.
Für die Trockenzeit.
Ja, die Trockenzeit wird kommen und ihr werdet alle weinen. Es gibt keine neuen Folgen und ich werde triumphierend in mein Mikrofon sprechen und euch in der Form belehren, wie es jetzt ungefähr auch gerade tut.
Ja, ich gucke einfach The Wire weiter.
Habt ihr den House of Cards April-Scherz gesehen?
Das ist der House of Cards April-Scherz.
Sie haben halt so getan, als hätten sie die erste Seite des Skripts der dritten Staffel geleakt.
Hilarious.
Ja, war schön, war witzig.
Was stand denn drin?
Fängt sehr realistisch an und wird zum Ende hin immer absurder.
Alle sterben, das ist ganz einfach.
Ja, ein Meteorit schlägt ein und Frank sorgt dafür, dass...
Genau, Frank fliegt.
Frank rettet die Welt.
Fliegt auf den Asteroiden und springt ihn in die Luft, bevor er die Erde kaputt machen kann.
Ganz genau.
Zusammen mit Bruce Willis. So sieht es nämlich aus.
Ja.
Okay.
Okay, ja, schade. Dann können wir da nicht drüber reden.
Sehr traurig. Also ich würde nur gerne anmerken, die Staffel hat sich schon extrem gesteigert. Also ich war wirklich so bei Folge 4 oder so, war ich wirklich kurz davor, den Scheiß zu lassen. Also weil diese ganzen...
Folge 4 war doch die, wo, ihr wisst schon...
Nee, das war Folge 2. Ich weiß nicht, ob das 4 war, aber so zwischendurch, wenn dann so diese extrem langweiligen Nebenplots irgendwie einfach Überhand nehmen und irgendwie so in der Politik nichts mehr passiert, das ist halt nicht das, warum mich die Serie interessiert, ist halt nicht irgendwie, was weiß ich, das ist super Hacker und sein komisches, flauschiges Tier.
Ja, das war eine seltsame Story-Arc.
Total.
Oder irgendwie, was weiß ich, da irgendwie die da mit diesem Bible Group, keine Ahnung, was weiß ich. Don't care. Ich will Frank beim irgendwie Politik machen zuschauen.
Amen, Brother.
Amen.
Ja, dann wieder was nur mich interessiert.
Okay.
In 11 Tagen geht Mad Men wieder los.
Ist das nicht auch die letzte Staffel oder so?
Es ist die letzte Staffel, aber sie pullen, glaube ich, einen Breaking Bad und machen 2 Teile draus.
Aber das habe ich ja jetzt vor kurzem gemerkt, das ist gar nicht so geil, wenn die ihre Staffeln so aufteilen.
Ja, es ist halt ein bisschen nervig, weil bei Mad Men war es halt auch immer so, dass die Staffeln sind halt auch nicht so kurz. Das heißt, sie hatten halt in der Mitte, also normalerweise ist es ja immer so Anfang der Staffel ist immer so die neuen Storylines einführen, neue Charaktere einführen, so ein bisschen uns wieder daran erinnern, was passiert ist. Und am Ende muss man dann halt so aufs Finale hinarbeiten. Und bei Mad Men war es halt immer so, dass sie in der Mitte halt so ein bisschen Zeit hatten so für den crazy Shit. So, dann gab es dann halt so Folgen, wo sie plötzlich irgendwie alle Drogen nehmen und wilde Dinge im Büro passieren. Und was weiß ich. Und das war immer sehr, sehr toll. Das waren auch immer sehr, sehr schöne Folgen. Und jetzt, wenn sie halt die Staffel halbieren, dann ist halt die Folgen, die vorher in der Mitte waren, wo sie so ein bisschen experimentieren konnten, sind halt jetzt plötzlich quasi Finale. Also so kleine Finale. Was ist das Plural von Finale?
Finals, glaube ich.
Finalen. Egal. Ja, die sind auf jeden Fall das. Und das ist etwas schade. Also es wird jetzt wohl so sein, dass sie 7 Folgen jetzt beginnend mit April bis Ende Mai. Und dann müssen wir bis irgendwie 2015, also ich muss bis 2015 warten. Okay. Euch interessiert das ja nicht für die letzten 7 Folgen.
Ja, ich habe das halt bei einer meiner lieberen Serien gemerkt, das ist Suits. Und die hatten auch so eine lange Staffelpause, also wie heißt es hier, halb Staffelpause und kam zurück und irgendwie selbst ich hätte es beinahe verpasst und aber auch sonst, denen sind halt die Quoten furchtbar eingebrochen im Vergleich zu früher, weil auch der Fernsehsender es nicht auf die Reihe gekriegt hat, ordentlich Werbung zu machen, dafür, dass die Staffel weitergeht und die Leute halt es irgendwie innerhalb nach 2 Monaten oder so einfach vergessen hatten. Und man kommt dann auch irgendwie schwer wieder rein, muss erst überlegen, was war und sich 3 Minuten Previously On angucken. Weiß nicht.
Weil es ja auch ja halt den ursprünglichen Sendungsplan nicht mehr aufrechterhält. Also man kann sich jetzt schon irgendwie drauf einstellen, so im Mai geht halt Game of Thrones wieder los.
Ja.
Das ist nicht Ende House April, 24. April oder so?
Vierter, glaube ich sogar.
Vierter? Ja. Übermorgen?
Nee, das kann nicht sein.
Da wäre aber jetzt schon hier mehr crazy Stuff im Internet.
Ja,
das
stimmt. Ja, nee.
Ja, also der Punkt ist eben, also gerade wenn man halt viele Serien verfolgt, kann schon mal was untergehen. 6. April.
Oh mein Gott. Nicht schlecht.
Ja, 6. April, das ist ja.
Ja, das ist am Sonntag.
Okay.
Ja, da war ja auch schon Premiere und so, jetzt fällt es mir
ja ein. Okay, also wie gesagt, birgt gewisse Risiken, aber scheinbar hat es zumindest für die Serie, die es bisher probiert haben, ganz gut funktioniert, weil sie würden es vermutlich nicht machen, wenn sie nicht lachen würden auf dem Weg zur Bank.
Ja, also hier bei Mad Men glaube ich jetzt nicht, dass da jemand vergisst, zwischendurch irgendwie dann weiterzuschauen, weil Mad Men ist halt eh sowas, das schaut man nicht zufällig. Also das ist halt, vor allem jetzt so gegen Staffel 6, das ist halt schon, also. Das
ist eine Berufung, meinst du?
Ja, nee, da muss man halt schon so von Anfang an irgendwie auch nachgucken, sonst ist man halt, weiß man halt überhaupt nicht, was jetzt abgeht. Also, weil jetzt hier noch einsteigen, das kann man halt komplett vergessen. Das ist nicht irgendwo so was, weiß ich, so eine Sitcom, wo man einfach irgendwie einschaltet und halt irgendwie ungefähr weiß, so, was passiert.
Okay.
Top Gear, wie kommt das denn in diese Liste?
Achso, ja, wir hatten wir letzte Woche, also letzte Folge drüber gesprochen.
Also ja, letzte Folge so vor einem Monat oder so.
Ja, 3 Wochen.
Ja, Top Gear, das war das mit den Autos, glaube ich.
Mhm.
Also mir
ja, kurzer Rückblick, der Chef und ich gucken das und finden es toll und dann haben wir dir das aufgezwungen.
Ja, und dann hat mir der Chef irgendwie so eine Folge untergejubelt, freundlich.
Er hat gesagt, du musst dir jetzt schauen.
Ja, das ist sehr freundlich untergejubelt. Er ist ein freundlicher Mensch, der Chef.
Ja.
Und dann habe ich das geschaut und ja, kann man schon machen. Also wenn mich halt Autos interessieren würden, würde ich das halt auch die ganze Zeit gucken. Aber also es ist halt jetzt so als Unterhaltung auch ganz nett und weiß nicht. Also mich hat es so ein bisschen gestört. Also ich weiß nicht, es ist ja schon irgendwie so, diese Szenen im Studio sind schon irgendwie sehr obviously geskriptet. Ich weiß nicht, ob das so Teil
der Rest nicht.
Ich weiß nicht, ob das so Teil der künstlerischen des künstlerischen Plans ist, dass es halt auch so wirklich obviously geskriptet ist, so auch die Scherze und so.
Ja.
Das hat mich so ein bisschen, also das ist halt so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen anstrengend, das anzugucken. Aber so, wenn sie dann so irgendwo, was weiß ich, so bizarre Dinge irgendwie machen, das macht schon Spaß. Dann, ich weiß nicht, die ich geschaut habe, sind sie, was weiß ich, irgendwo in Osteuropa rumgefahren. Und dann irgendwie.
Einmal quer durch die Ukraine.
Und dann in Tschernobyl gelandet. Ja, einmal die Ukraine. Das waren noch Zeiten, als dann noch nichts los war, so.
Mhm.
Ja, also, ich weiß jetzt nicht. Ist halt unterhaltsam. So. Sind sympathische Autonerds. Ich finde ja, Nerds kann man ja schon machen.
Ja.
Okay, also wir haben gerade im Hintergrund beschlossen, dass du jetzt einfach noch die Boma-Folge auch noch schauen musst.
Genau, es gab jetzt nämlich ein Staffelende. Die haben auch so eine sehr kurze Staffel mit irgendwie 6 Folgen oder so.
Ja, nach alter Väter Sitte der Briten.
Genau, und da kam jetzt Ende März das Weihnachtsspecial.
Ende März, das ist Weihnachtsspecial. Okay.
Ja.
Ja. Genau, also tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier nicht so total eskalieren und mich freuen kann. Ist jetzt, also, ja.
Du hättest ja auch sagen können, dass du es voll scheiße findest oder sowas.
Ich fand es ein bisschen unfair, wie er am Anfang den armen Sportwagen so gedisst hat. Aber das ist, glaube ich. Ja,
aber der ist halt auf der Teststrecke abgebrannt. Was
der ist nicht abgebrannt, da ist irgendwie irgendwas kaputt gegangen an dem Auto.
Ja, und dann ist er abgebrannt.
Und dann hat er gebrannt.
Ja. Hat er gebrannt, ich erinnere mich da gar nicht mehr so dran.
Das war doch dieser dänische Sportwagen.
Ja, so ein dänischer, super, irgend so ein ja, und dann haben sie sich über Dänemark lustig
zu sagen,
gemacht.
So, ich mag mein Auto sehr gerne, aber es brennt halt etwas oft. Das ist halt einfach keine gute Ausgangsbasis, um ein Auto zu
nehmen. Hab ich da gerade weggeschaut. Ach, und irgendwie
sollte man keinen GT3 kaufen. Der wird diese zurückgerufen.
Gastnummer, ja, irgendwie James Blunt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass der tatsächlich so ein bisschen witzig sein kann.
Der ist wirklich witzig und er hat auch einen sehr amüsanten Twitter-Account.
Ja, irgendwie, sie haben über sein, also ich meinte, was ist denn das für eine Zeit, in der wir leben, wo es irgendwie in so einer Fernsehserie, wo sie eigentlich über Autos reden, wo es dann irgendwie dann plötzlich 5 Minuten über James Blunts Twitter-Account geht. Also was, also irgendwie.
What's going on?
Und dann fährt er irgendwie Auto und er fährt irgendwie gar nicht so gut Auto. Ich will jetzt natürlich, also das war einzige so, ich kann das natürlich schon auch gut nachvollziehen, jetzt das Bedürfnis zu entwickeln, jetzt halt nachzugucken, wie so die Lieblings-Celebrities so Auto fahren können.
Ja, das ist interessant, da gibt es ein paar Überraschungen so, wenn man sich diese Liste anguckt.
War da Stephen Fry schon mal? Das fährt bestimmt lustig
bestimmt.
Auto. Ich hoffe, sie haben ihm so ein cooles Auto gegeben. So ein altes britisches Auto, irgendwie so.
Nee, die fahren ja immer alle das Gleiche.
Die haben doch nicht alle das Gleiche, oder? Das ist doch immer ein reasonably priced Car.
Ja, das wechselt halt alle 2 Jahre mal.
Ach, das ist das gleiche Auto. Das drückt ja alles in ein ganz neues
Licht. Das wäre ja sonst nicht vergleichbar.
Ja, man kann ja, was weiß ich. Ich meinte, wenn das irgendwie so mittelmäßige, schlecht motorisierte Autos sind, kann ja wohl nicht so einen großen Unterschied machen, was man da nimmt.
Okay, ja, man merkt schon, du bist eindeutig der.
Ich habe mal Need for Speed Porsche gespielt, ja, ich bin total der Profi.
Oh, wow.
Ja, da musste man, glaube ich, selber schalten. Das war ich echt nervig.
Hm. Ja, also, um das nochmal kurz zu wiederholen, das Burma Special ist sehr ans Herz gelegt, auch wenn man jetzt mit Autos nicht besonders viel anfangen kann, hat nämlich auch nicht viel mit so den normalen Autos zu tun. Sie fahren einfach mal irgendwie 3 Stunden lang durch Burma und bauen eine Brücke. Das ist cool.
Sie bauen eine Brücke?
Ja.
Weil ihre Autos nicht über Wasser fahren
über können. Den River Kwai.
Ich sehe.
Ja, ja.
Mm. Gut. Ja, also ich würde jetzt schon gerne über Shameless reden, aber Chef hat es noch nicht geschaut. Aber ja, also ich.
OMG, what the fuck. It's so awesome.
OMG, ist so gut.
Es ist wirklich großartig.
Aber wir haben ja Artverwandtes noch zu besprechen.
Ja, also ich würde nur gerne
noch dazu kommen.
Ja, ich würde noch gerne auf einen Kommentar antworten, das dem jetzt durch meine E-Mails geflattert ist.
In deinen privaten E-Mails?
Nein, das war Discuss, bla bla bla, du weißt schon.
Ich dachte schon, du kriegst
Anrufe. Ja, ich krieg hier private, nee, die einzigen privaten E-Mails, die ich bekomme, die sind persönlicher Natur.
Oh Gott.
Ja, meine Stimme, die ist, finde nicht nur ich erotisch. Ja, also weichgespült. Also zumindest nach dieser Staffel würde ich jetzt halt auch wirklich das auch nicht mehr unterschreiben. So. Also wir hatten das ja mal kritisiert so, das ist so ein bisschen, ja, ist schon ganz schön schick, wie sie so arm sind. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen vorbei. Also ja. Das mit dem, dass es so nicht, dass es irgendwie weichgespült, würde ich jetzt auf jeden Fall da nicht mehr dazu sagen. Ja, also das ist jetzt
gerade für die
aktuelle
Staffel gilt es überhaupt nicht mehr.
Ja, alles durch. Und es entwickelt trotzdem immer noch Humor. Und das muss man als Sache schon hoch anrechnen.
Ja, wobei ich jetzt tatsächlich zu lachen nicht mehr so viel hatte in letzter Zeit.
Da, yes. Also ich finde, es in jeder Folge gibt es dann doch so 1-2 Momente. Ich sag nur so, auf der Motorhaube liegen und über das Sexleben reden. Mhm. Ja, Artverwandtes, Chef. Was denn?
Ich glaube, wir müssen zurückkommen auf unsere Einleitung. Wir hatten ja eine Hausaufgabe.
Korrekt.
Die haben wir uns gestellt, aber mittelbar haben wir die natürlich auch auf die Hörerschaft ausgeweitet. Das heißt, wenn ihr The Dreamers geschaut habt in den letzten Wochen, in denen wir off-air waren, dann ja, ist das jetzt die Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit wieder ein wenig aufs
Abspielgerät zu richten.
Auf die Sendung zu richten, mhm. Genau. Denn wir haben jetzt, glaube ich, alle 3 gesehen.
Korrekt.
Und wie kamst du denn darauf, den Film vorzustellen?
Das würde mich auch mal interessieren, Lukas.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dass wir den Film ausgewählt haben, aber ich habe den auf einmal geguckt. Der war auf einmal da.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich gedacht, so, okay, kann man sich mal drauf einlassen?
Kann man schon mal machen.
Ja. Und dann war ich da in einer Welt und wusste nicht, was passiert ist.
Ja, er betreibt schon sehr, wie soll ich sagen, also er vermittelt irgendwie ein gutes Gefühl für die Zeit, in der er spielt. Oder zumindest halt ein gutes Gefühl für die Zeit in der, wie soll ich sagen, in dem, was vermutlich eben der Regisseur damit verbindet. Also das Paris 68 ist schon, glaube ich,
wirkt sehr, schon ziemlich rebellisch und so und irgendwie...
Ja, sehr, sehr, sehr überzeugend. Und dieser Mikrokosmos, in dem das alles spielt, ist schon mit, ja, glaube ich, mit viel Liebe irgendwie umgesetzt. Alleine die Wohnung, also in der das Ganze ja insbesondere so das letzte Drittel eigentlich ausschließlich spürt, ist, finde ich, ganz toll, so in jedem Detail, so der Zerfall irgendwie einerseits und dann ist er aber trotzdem irgendwie wohnlich und so. Das,
yes.
Da steckt, glaube ich, schon viel Liebe und Arbeit
ist
drin.
Interessant.
Ja, das ist schon sehr kunstvoll. Alles
sie haben irgendwie
so, diese Küche, allein diese
Dreh
Küche.
Haben sie, glaube ich, das ganze Gebäude gemietet gehabt. Tatsächlich haben in den unteren Stockwerken irgendwie halt Produktionsräume und irgendwie gewohnt und eben in diesem einen Stockwerk haben sie ja komplett gedreht und hatten das halt irgendwie auch für längere Zeit für sich.
Ja, so sieht's so aus.
Ja.
Also wer den Film gesehen hat oder wer ihn nicht gesehen hat, also in dem Film geht es um Liebe. Diverse Formen davon, auch die Liebe zum Film, vielleicht sogar in allererster Linie die Liebe zum Film, zum französischen Film. Und wenn man so ein bisschen unterwegs ist, kennt man auch ganz viele Ausschnitte, also so wie Zitate, die immer mal wieder reingeschnitten werden.
Ja.
Ist auch eine große Anspielungs- und Referenzmaschine der Film.
Dummerweise ja. Sind das halt alles dann auch so Filme, die halt so sehr weit außerhalb so dem Kosmos an Filmen sind, die ich jetzt so aus dem FF irgendwie könnte, so, was eigentlich relativ traurig ist.
Also von den meisten habe ich auch eher nur gehört.
Weil das ist halt schon so die das für viele halt auch das goldene Zeitalter des Kinos, was da referenziert wird, wo ich halt so wirklich nichts darüber weiß. Aber das, also diese große Liebe für diese Filme ist schon auf jeden Fall zu spüren.
Ich glaube, der Film hat auch für diese, ja, ich weiß nicht, bei Büchern sagt man Intertextualität. Was sagt man, wenn das in Filmen passiert?
Intermedialität.
Ja, egal.
Ich glaube, also Intertextualität sagt man schon durchaus auch, weil ich meinte, das Drehbuch ist ja auch ein Text. Und es ist ja eh alles ein Text, wenn man lang genug sucht.
Ja, also obwohl ich jetzt kein irgendwie dezidierter Fan des französischen Kinos
Das ist ja nicht nur das französische Kino, ne?
50 oder 100 Jahre ist ja oder auch sonst, jetzt sagen wir mal, kein übermäßigen Bezug zur Filmgeschichte habe, jetzt in dem Sinne, dass ich slawisch irgendwie alles schaue, was alt oder berühmt ist oder so, finde ich schon bemerkenswert, wie viele von den Einschnitten ich dann doch wiedererkannt habe. Also klar, dieser Lauf durch den Louvre zum Beispiel, eine Anspielung auf die Außenseiterbande, glaube ich, oder halt vor allem Freaks mit diesem Chant, dieses Warner was, das bleibt schon im Gedächtnis auch, und insofern hat mich der Film dann auf der Ebene doch irgendwie mitgenommen, weil das, glaube ich, schon so große Momente der Filmgeschichte sind,
die sind ja auch auf eine interessante Art und Weise auch halt so in den Film einbauen, ne? Also das so ist schon auch von der Machart einfach interessant gemacht.
Ja, sie leben halt schon auch so diese Filme, und also sie referenzieren sie ja dann auch, indem sie dann nachspielen in Szenen und so.
Genau.
Das ist ja nicht so, als wird es dann irgendwie so randomly reingeschnitten und es hat irgendwie nichts mit dem Film zu tun, sondern das ist ja schon.
Ja, natürlich, und das ist auch die Ideologie irgendwie der Figuren halt. Sie besonders das letzte Drittel, das ist ja auch irgendwie ein Dokument des kompletten Eskapismus. Also es ist ja nur noch der Mikrokosmos dann in der Wohnung und kurz unterbrochen irgendwie, indem sie halt irgendwie ihre Realität auf den Film beziehen oder andersrum. Und also das, was ich vorhin sagte, es geht, glaube ich, in allererster Linie um die Liebe zum Film. Ja, würde ich schon dahinter stehen. Und das ist ein schöner Ansatz, finde ich. Auch das Medium, wenn das Medium sich selbst feiert, ein wenig.
Ja, also gerade so. Also ich wusste ja auch wirklich nichts. Ich habe auch keine Trailer geschaut und so. Ich habe den einfach so angefangen. Und die ersten 20 Minuten vielleicht, so bevor irgendwas, bevor sie überhaupt in dieser Wohnung landen, ist ja auch schon alleine so eine Liebeserklärung an das Kino an sich und an so Paris und die Pariser Kinos. Das allein schon ist schon sehr, sehr schön, und dann geht es ja dann doch noch in eine weitere Richtung. Aber allein das hat, also es ist doch schon einfach ein sehr schöner Anfang. Ja, also ist eine interessante Empfehlung, Lukas. Gute Hausaufgabe.
Auch absolut großartiger Zufallsfund. Ja, ich weiß nicht, wollen wir da noch mehr drüber sagen? Gibt es noch mehr zu sagen?
Es gäbe jetzt viel zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie Filmtheorie studiert hätte statt Physik.
Ja, man könnte ja mal noch ein bisschen ausrollen, so was da so passiert, und dann vielleicht anhand dessen mal abklappern, was man da so zu sagen kann.
Ja, dann fang doch mal an.
Ja, also wir haben das ja schon erwähnt, ne? Dieses Setting im Paris der 60er Jahre. Sie haben ja für den Film drei total unbekannte Jungschauspieler genommen, was, glaube ich, für so einen Film eine echt mutige Entscheidung war.
Naja, es sind halt nicht alle so mit der Full Frontal Nudity so voll okay.
Ich denke, ein Großteil der ersten Liga ist wahrscheinlich schon in dem Moment ausgestiegen, wo halt genau das im Raum stand, ja.
Ja. Ja, das war wohl auch, also sind ja eben die drei Schauspieler, wie heißen sie? Sie heißt Eva.
Michael Pitt heißt der eine aus Amerika.
Genau. Und den Bruder, wie heißt der? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Theo.
Theo heißt die Figur.
Louis Garrel.
Genau, und eben dieses interessante Beziehungsgeflecht zwischen den zwei, sie sind, glaube ich, sogar Zwillinge.
Ja. Das ist der Punkt, den er ein paar Mal macht, gegenüber gegenüber Matthew.
Genau. Dass sie eben Zwillinge sind und dann diesen Außenseiter, der noch dazu halt aus einer ganz anderen Kultur kommt und der nur Gaststudent quasi in Paris ist, so in ihre Geschwisterbeziehung reinholen.
Und die Geschwisterbeziehung ist eine besondere.
Ja, eine ganz besondere und seltsame. Also man merkt ja schon relativ schnell, dass die ein enges Verhältnis haben, wie es auch jetzt halt für viele Zwillinge wahrscheinlich recht üblich ist. Und je mehr Einblick halt der Matthew da so reinkriegt, desto offensichtlicher wird halt auch irgendwie so eine, ich weiß nicht, ist es hauptsächlich eine romantische oder mehr eine sexuelle Beziehungsseite? Ich weiß es nicht so genau.
Zwischen Matthew und Isabel oder zwischen Theo und Isabel? Weil das wäre wahrscheinlich zwei getrennte Fragen, die man ja noch diskutieren
müsste. Ja, nee, so zwischen den zwei Geschwistern, weil ich...
Schwierig. Also es gibt ja von Anfang an so einen quasi sexuellen Subtext und der wird dann halt irgendwann so vom Subtext zum Haupttext. Was soll ich sagen? Also die ganze Inzest schwelt schon mehr oder minder deutlich in dem Ganzen. Matthew, der quasi als vielleicht Störer, fünftes Rad am Wagen, wie auch immer man sagen will, sich eben in Isabel verguckt und sie dann später auch ausführt, bringt eben irgendwie ja eine Störung in diese Dynamik der beiden Geschwister. Ja. Es ist, ja, wie soll ich sagen, also glaube ich, ist, glaube ich, auch keine Frage, die der Film hier irgendwie abschließend beantworten will. Ich denke, er ist sehr deutlich in dem, was er sagen will, also auch in dem, was er explizit macht. Es ist halt eine, ja, wie soll ich sagen, eine weitere Instanz von Fanatismus in einer Reihe fanatischer Ideen, Ideologien, Ansichten, die der Film halt auf jeder erdenklichen Ebene transportiert. Ne? Die Liebe zum Film, die Politik und wahrscheinlich eben auch die Beziehung
in diesem Dreieck.
Ja, genau.
Ja, es ist ja auch, die politische Ebene ist ja auch sowas, was im Hintergrund auch immer noch passiert. Also, weil während die da so in ihrem Apartment sind, passierten so in Paris die Studentenaufstände.
Ja, das war auch nochmal ein ganz interessanter Moment zum Schluss, weil eben diese, also vor allem Theo ist ja der den ganzen Film über schon so politische Anwandlungen und Äußerungen immer ein bisschen bringt und am Ende befinden sich ja tatsächlich so in dieser Wohnung und eigentlich dreht sich alles nur noch um das, was da drin passiert und verlassen es irgendwie nicht mal mehr so richtig, um irgendwie was zu essen zu besorgen. Und dieser Mikrokosmos wird dann tatsächlich ganz zum Schluss eben durch diese Studentenaufstände.
Durch den Ziegelstein durchs Fenster. Ja.
Durch den Ziegelstein zerstört und die drei eben wieder so ein Stück zurück in die Realität geholt.
Ja, ist natürlich irgendwie ein interessanter Aspekt mit dieser völligen Zurückgezogenheit, also so diese auch eine Realitätsverweigerung, die sich ja irgendwie also im Film verortet, in der Welt des Films. Das ist ja fast fraktal irgendwie in diesem Aspekt. Das Ende ist mit diesem letztlich Suizidversuch noch auch etwas fanatisch wahrscheinlich wieder. Dann letztlich nur durch diesen quasi von außen in diese Realitätsverweigerung quasi gewaltsam eindringenden Ziegelstein irgendwie aufgehoben, wieder irgendwie in die Realität zurückgeholt und dann verlässt das Paar, das Trio, die Wohnung auch mal wieder und wir sehen quasi, was außerhalb passiert. Ich finde noch irgendwie schön, dass trotz der irgendwie Melancholie, auch der Düsternis der Figuren in einigen Teilen irgendwie diese ganze sexuellen Aspekte irgendwie was Positives, also als was Positives dargestellt werden, zumindest nichts irgendwie genuin Negatives. Wenn man das vergleicht so mit anderen Genre-Pieces, wo Sex immer so Ausdruck eines Machtgefüges ist, in der Tendenz vielleicht auch ein bisschen düster, hatte ich den Eindruck hier nicht. Es ist schon immer provokant, denke ich auch. Also auch
wir haben speziell halt durch diese Geschwister-Sache eben.
Ja, auch in, aber auch halt in der Form, wie explizit der Film die sexuellen Handlungen darstellt. Sicherlich ein gewisses Kalkül auch zur Provokation mit drin.
In der Hinsicht ist aber, er auch nochmal halt eine echte Ausnahme.
Ja, aber wie ich sagte, es ist halt letztlich nicht so, dass es, was ich eben sagte,
es ist jetzt nichts, es ist halt was so. nichts Schlimmes so.
Ja, und das ist, glaube ich, also meine Vermutung wäre gewesen, dass es halt anders wäre. Also so die ganze Stimmung des Films wäre eine völlig andere gewesen, wenn diese körperliche Beziehung eben ein weniger unschuldiges Gesicht hätte, als er jetzt hier hatte in dem Film. Ich denke, das ist dem Film anzurechnen, auch wenn andere natürlich jetzt der Meinung sein wollen, dass der Regisseur hier noch irgendwie eine Altherrenfantasie befriedigen wollte, aber ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
Ja, es war ja wohl vorher tatsächlich schon auch ein Bedenken, speziell halt von den Eltern, gerade von Eva Green weiß man es, dass die eben zu, ich glaube, die haben da Vergleiche immer zu Tango in Paris gezogen, der wohl so ein ähnliches Niveau an expliziten Szenen hat und halt auch für ordentlich Skandal und so gesorgt hat, als er herauskam. Und eben die Schauspielerin da halt schon irgendwie belastet hat.
Genau, das wäre vielleicht auch gerade den Vergleich, den ich ziehen wollte, ohne dass mir jetzt der letzte Tango in Paris da explizit einfiel. Aber hier ist zum Beispiel die Darstellung im Sex, denke ich, auch irgendwie Mittel der Erniedrigung der Figuren und so. Das ist vielleicht der große Unterschied, den man hier nochmal machen könnte. Also wenn man die beiden Filme irgendwie back-to-back anschaut, dann ist das relativ klar, was ich damit gemeint habe.
Ja, also in The Dreamers hat man ja schon mehr so das Gefühl, eben junge Menschen beim Erwachsenwerden und irgendwie bei der Selbstfindung zuzusehen.
Ja.
Und das machen sie ja halt tatsächlich auf eine relativ sensible Art und Weise.
Ja, also die Figuren nicht, aber die...
Gut, die nicht, aber die Filmemacher.
Die Figuren sind tatsächlich ähnlich unsensibel, wie das halt in der Form halt in der Realität auch mal gelegentlich passiert. Aber die Wiedergabe ist entsprechend sensibel, da hast du recht, ja. Ja, ich glaube...
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film. So,
ja, sehr. Ist so ein bisschen irgendwie ein kleines Juwel, das glaube ich nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat.
Ja, ist jetzt auch nicht so der mega Mainstream-Knaller.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Also ich glaube, in der Szene von französischen Genrefilmen war er dann doch sehr erfolgreich. Ja, und mehr hätte man wahrscheinlich auch im Vorfeld nicht erwarten können. Aber ich danke dir nochmal für die Empfehlung.
Ja, danke.
Ja, was machen wir jetzt als nächstes als Hausaufgabe? Da müssen wir jetzt entscheiden.
Überlegen wir uns bis zur nächsten Sendung. Ich hab die eine oder andere Idee.
Ja, aber wir brauchen ja auch was bis zur nächsten Sendung.
Ja, wir wollen ja bei der nächsten Sendung über was reden.
Ja, in der nächsten Sendung reden wir über das, worüber wir jetzt in der nächsten Sendung dann reden. Ist doch nicht so schwer, das Konzept.
Ja, aber dann können wir den Zuhörern ja nicht sagen, über was wir reden.
Nein, in der nächsten Sendung beschließen wir, was wir in der übernächsten Sendung reden.
Ja, aber wir müssen
in der nächsten Sendung reden wir darüber, warum wir uns dafür entschieden haben, was wir in der übernächsten Sendung reden.
Ja, aber wir sollten ja auch was haben, was wir jetzt bis zur nächsten Sendung schauen.
Ja, also ich schaue Shameless.
Ja, so Filme. Ja gut, dann schauen wir Spring Breakers. Ein bisschen Genre-Switch. Alternativ können wir Citizen Kane schauen, eins von beiden, entscheidet euch.
Ich habe Spring Breakers schon gesehen.
Das ist gut oder schlecht?
Weiß ich nicht. Aber es kommt mir auch vor, dass es ja fast, ja. Ja, mir egal, sucht ihr euch was raus.
Spring Breakers, Citizen Kane, das ist eine Auswahl, ey.
Ja, ich möchte gerne, dass die Entscheidung zwischen ähnlichen Filmen getroffen wird.
Okay, dann noch einen Gegenvorschlag, also The Godfather oder Transformers vielleicht.
Gut, dann würde ich dann doch den Godfather bevorzugen.
Okay, also dann schauen wir, keine Ahnung. Ja, lass uns den Kontrast zur heutigen Folge suchen und Spring Breakers schauen.
Alrighty.
Oh Mann.
Ah, Spaß, großer Spaß.
Okay, ja.
Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall eine gute Diskussion das nächste Mal.
Ich freue mich schon.
Ich muss mir jetzt halt nur wirklich noch was überlegen, ob ich nicht irgendwie so nochmal so einen sehr gut durchdachten Vergleich zwischen Citizen Kane und Spring Breakers finden kann.
Genau, die Überleitung zwischen Citizen Kane und Spring Breakers, die überlegt dann dir in der nächsten Folge.
Interessantes kurzes Tidbit noch. Ich habe gehört in einem unserer Kommentare, dass The Dreamers anscheinend auf Watch Ever verfügbar ist.
Lol, I don't care.
Das ist praktisch, wenn man jetzt den noch nicht gesehen hat, wenn man diese Sendung hört und das jetzt nachholen möchte eventuell.
Ja, ist der denn auch unzensiert? Muss ich jetzt natürlich
keine
fragen.
Ahnung. Ich glaube, wenn man das Postident ab 18 Formular abgeschickt hat vielleicht.
Weil sonst
Postident ab 18 Formular?
Ja, das gibt's da. Da kann man sich für über 18 Inhalte freischalten, indem man
so aber dann darf man sich
Formular
trotzdem
zur Post
immer,
trägt und unterschreiben.
Dann darf man sich aber sicher trotzdem immer nur noch ab 22 Uhr anschauen.
Nein, da gibt es keine Öffnungszeiten mehr.
Was?
Aber man braucht eine Jugendschutzpin, glaube ich.
Na, das ist ja nichts hier. Was soll das denn?
Ja, okay, cool.
Das ist schon 2012 schon? Meine Güte, ich werde echt alt.
Herrje.
Herrje. Ich bin ja mal gespannt, was der Chef dann das nächste Mal als Vorschläge bringt. Also, ist wirklich.
Eiderdaus, sage ich da.
Aber ich erwarte dann auch bitte, also dann auch bitte so sehr ähnliche Filme, ne? Also dass wir.
Also ähnliche Filme wie
genau.
Okay.
Wie The Dreamers und Spring Breakers.
Ja, okay. Da werde ich versuchen, auf diesen sehr enge.
Und Citizen Kane.
Ja.
Citizen Kane ist es wirklich, müsste ich auch
okay,
mal wieder
angucken. Das ist natürlich ein sehr enger Zuschnitt, den du jetzt hier abforderst, aber ich denke, ich krieg das hin.
Ja, ich will ja nicht, dass es zu einfach ist für dich.
Okay.
Gut, Filme. Only Lovers Left Alive. Der könnte auch mal, also in ein paar Jahren stecke ich den auch mal auf die Hausaufgabenliste, damit ihr den endlich mal anschaut. Gefiel. Also Only Lovers Left Alive, der neue Film von Jim Jarmusch. Es geht um Vampire, quasi. Das ist aber eher so unwichtig, dass es Vampire sind. Ja, Tom Hiddleston und Tilda Swinton. Oder Swinton? Swinton mit T.
Ich glaube, sie spricht sich aber trotzdem mit weichem T.
Ja, die sind auf jeden Fall die beiden Hauptfiguren. Sie sind irgendwie, ja, die unsterbliche Variante der Vampire.
Okay, freaky.
Freaky. Und der Film ist halt so ein bisschen, also das ist eher so ein, in einem Review wurde der als Hangout-Movie bezeichnet, was ich irgendwie ganz gut finde. So, es ist nicht so handlungsgetrieben, sondern eher so Stimmungs- und so Charaktere interagieren so. Und es geht so darum, dass die halt schon sehr, sehr lange leben und irgendwie schon sehr, sehr viel so von der Kultur mitbekommen haben und sich halt da so ein bisschen darüber unterhalten. Und der Film hat dabei so eine sehr, sehr schöne Einstellung gegenüber dem Umgang mit irgendwie Kultur, den ich sehr, sehr, sehr begrüße. Er ist irgendwie unglaublich stimmungsvoll und er macht dabei irgendwie sowas, also was man fast schon so als den perfekten Vampirfilm bezeichnen könnte, weil er halt so diesen Aspekt des irgendwie so nicht sterben und halt gucken und halt was so passiert. Das halt sehr schön herausarbeitet, was das halt, wie man so damit umgehen kann. Und eher so diese ganze Thematik, dieses so ein bisschen außerhalb des Menschlichen stehen und halt so hineingucken, irgendwie sehr schön verarbeitet. Und ja, es ist ein wunderschöner Film, also hat mich auch wirklich sehr, 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 sehr gefreut, ihn anzuschauen. Der ist so unglaublich cool auch einfach, also der Soundtrack ist sehr toll. Und Tom Hiddleston macht alles richtig so. Er spielt seine Rolle gerade so nicht ernst, dass es nicht anstrengend ist. Tilda Swinton ist irgendwie sehr, sehr schön gecastet. So, sie sieht ja so sehr, weiß nicht, ätherisch aus. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? So, sie sieht so ein bisschen so, sie hat so ein bisschen ja so einen
So außerweltlich.
Außerweltlichen Touch so. Und da wird sie so ein bisschen so gegen Type gecastet, weil so ihr Charakter ist eigentlich so der eher so ein bisschen bodenständigere der beiden. Das ist irgendwie sehr schön, dieser Kontrast. Weil sie sieht so aus, als würde sie durch die Szenen schweben, aber eigentlich ist Tom Hiddleston der, der so ein bisschen den Kontakt mit dem Rest verloren hat. Und auch sehr schön, John Hurt ist Christopher Marlowe. Das ist ja hier so Shakespeare, bla, der vielleicht ja Shakespeare, also in dem Film ist er auf jeden Fall der, der halt statt Shakespeare geschrieben hat. Das ist einfach noch so ein schönes Detail, dass er halt auch noch so kurz auftaucht. Ja, ist ein sehr schöner Film, ist ein bisschen, glaube ich, auch jetzt nicht so besonders groß so aufgefallen. Der Jim Jarmusch scheint ja nicht so besonders, also so, ich glaube in Europa mehr irgendwie Aufmerksamkeit zu haben als in den USA. Also ich weiß nicht, so in meiner Filterbubble, so die Filmnerds haben das alle gesehen und finden das alles super, aber sonst irgendwie niemand. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Habt ihr da überhaupt was davon gehört, dass es den Film überhaupt gibt?
Nein.
Ich glaube, nicht bevor du die letzten 3 Mal hier davon erzählt hast.
Okay. Ja, man muss ja auch so ein bisschen hier.
Ja, nee, ist klar. Aber der ist auch nicht einfach zu kriegen. Also der läuft hier irgendwie in einem Kino.
Echt? Also hier läuft er irgendwie.
Am Cottbusser Damm und ist quasi mindestens 20 Minuten weg.
Also eine gefährliche Gegend.
Ja. Ich hoffe, dass er bald auch mal auf DVD rauskommt und so. Also ich weiß ja nicht genau, was ich dann mache, weil ich habe kein Laufwerk.
Ja, aber.
Aber irgendwie so grundsätzlich.
Da zählt dann auch die Geste.
Wäre das schon mal so ein Film, den ich so auch für die Geste einfach gerne irgendwo stehen hätte.
Ja, du kannst ja wenigstens moralisch völlig unbelastet den Film runterladen.
Genau, Blu-ray kaufen und dann unbelastet den Blu-ray runterzuladen. Ja, wie gesagt, ich sage ja immer wieder, ich hätte gerne irgendwie mal so ein Filmstudio, das mir mal so Filme in physischer Form verkauft, die ich auch mal länger gebrauchen kann. So, was weiß ich.
Gib uns das für Filme, gib uns das für Bücher.
Reklamgröße. Ich finde so dieses Reklamformat eigentlich ganz angenehm.
Was in die Hose.
So, und statt halt einem Buch ist das dann halt, was weiß ich, so ein Objekt aus, was weiß ich, aus Holz oder aus Alu, wahrscheinlich eher Holz. Ich glaube, Alu fände ich einfach umwelttechnisch zu anstrengend. Und das sieht dann irgendwie schick aus so. Das ist irgendwie cool, das kann man sich ins Regal stellen. Und drin ist halt, keine Ahnung, USB 3.0, was weiß ich, irgendwas, wo man sich sicher sein kann, dass man das mal die nächsten 15 Jahre irgendwo reinstecken kann. Und da ist dann halt, was weiß ich, hier mal so ein 30 Gigabyte 1080i Blu-ray-Rip drauf oder so.
P,
Entschuldigung. Ich studiere halt nicht Medieninformatik. Ich weiß nicht so genau, was das alles bedeutet.
Siehst du mal. Muss dich mehr mit Medien beschäftigen, dann weißt du sowas.
Ja, das hätte ich auf jeden Fall gerne. Aber es will mir ja keiner verkaufen. Weil ich habe das gerne. Ich habe das sehr gerne, so physische Sachen rumstehen zu haben, die mich an ihre Existenz erinnern. Weil man vergisst es immer so leicht, wenn man das irgendwie alles nur so nebulös auf irgendwelchen Festplatten rumliegen hat. Naja, was haben wir denn noch so?
Wollen wir noch so 1-2 Filme kurz ansprechen?
Ja. Dallas Buyers Club.
Ja, wir haben den der schon ab und zu mal erwähnt. Hat der
genug? Ach so, ja, ich habe ihn jetzt auch mal angeschaut.
Gesagt. Und?
Ja, ganz gut.
Oh, das klingt jetzt ja nicht so begeistert.
Ja, also ich weiß nicht, ist halt...
Enthusiasmus ist anders.
Guter Film, aber jetzt halt nicht so der Megaknaller irgendwie.
Ja.
Also, weiß nicht...
Halt, ja. Matthew Mac.
Ja, Radical Body Transformation Club.
Ja.
Ich meinte. Aber, also weiß es nicht, hat mich jetzt.
Ja, es ist
hat
halt
mich jetzt
schon
nicht
die
so
Matthew
vom
McConaughey
Hocker,
Show.
Hat mich jetzt nicht so krass vom Hocker gerissen. So, also weiß nicht so die. Hat jetzt nicht so das Gefühl, dass da jetzt so besonders die quälenden Fragen irgendwie angesprochen werden müssen, die mal angesprochen werden müssen oder irgendwelche besonders interessanten Dinge da irgendwie passieren. So. Ich meinte, Matthew McConaughey sieht halt abgemagert aus und spielt irgendwie sehr, sehr gut seine Rolle so. Und es ist irgendwie alles sehr kompetent gefilmt und sieht super aus und ist irgendwie cool. Und ja, aber hat mich jetzt so generell halt jetzt einfach nicht so begeistert.
Ich fand es ja interessant, dass die beiden Schauspieler, die ja jeweils den Academy Award in der Kategorie bester Schauspieler gekriegt haben, dass sie in ihren Dankesreden kein einziges Mal irgendeines dieser Themen, die in dem Film behandelt werden, auch nur erwähnt hätten.
Was wird denn jetzt in dem Film eigentlich genau behandelt? Das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen.
Ja, man könnte entweder über irgendwie AIDS reden oder über Transsexualität oder...
Ja, aber diese Behandlung des Themas Transsexualität, das war ja wohl mal irgendwie nicht so besonders, ne? Also... Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein ganz subtiler Hinweis auf so die Akzeptanz in der damaligen Zeit so war, aber irgendwie so, weiß ich, dann so konsequent dann irgendwie da hier die, wie hieß sie denn, dann immer hier mit er anzusprechen und so, weiß jetzt nicht so genau, was da der Punkt war die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht so genau, inwiefern da jetzt dieses Thema irgendwie behandelt wurde. So, das war halt irgendwie ein Charakter, der so im Hintergrund rumgehüpft ist und irgendwie eher so Comic Relief gefühlt war die meiste Zeit.
Ja, also da
ja und halt
bisschen so gut gemeint und aber
Und der Etablierung der Figur von Matthew McConaughey halt auch gedient hat.
Ja.
Der ja in dem Film
auch ein bisschen so ein Arsch ist.
So ein bisschen also homophob ist, während ja das reale Vorbild, auf dem der Film ja zumindest dem Narrativ nach irgendwie aufbaut, hat durchaus auch einfach bisexuell war und so. Das heißt, da ist dann halt noch ein bisschen Konflikt reingeschrieben worden, als ob quasi das Thema an sich nicht schon genug Konflikt hätte. Ja. Also der Film hat mich auch nicht vom Hocker gerissen, wobei ich wirklich wirklich Großartiges erwartet hatte, weil der ist von der Kritik gefeiert worden, die Zuschauer lieben ihn, er hat Preise gewonnen. Aber ich sehe auch irgendwie nicht die große filmische Leistung in diesem Film. Ich muss es ganz ehrlich sagen, er hat mich auf keiner Ebene wirklich mitgenommen. Abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie ein großes und wichtiges Thema ist, das er hier versucht zu meistern. Was er wahrscheinlich auch schafft, aber das macht es alleine halt irgendwie auch noch nicht zu einem interessanten Film. Aber wenn man sich die Prämisse mal anschaut, AIDS-Kranker zieht seinen eigenen Medikamentenschmuggelring auf, dann ist das halt genauso, also dann habe ich dann eine genauso hohe Erwartungshaltung wie die Kritiker, quasi bestätigt haben, nachdem sie den Film gesehen haben. Aber ich bin auch noch nicht überzeugt. Und ich kann es aber auch nicht wirklich genau sagen, warum er mich nicht abgeholt hat auf irgendeiner Ebene.
Ja, also schon ein guter Film.
Hat ja, natürlich. Ich meine, das ist ja nicht so, als würden da die Filme, die den Oscar gewinnen, jetzt so wirklich schlecht sein.
Ja, aber hat, glaube ich, schon auch nicht zu Unrecht halt eben aus den entsprechenden Gruppierungen, die da eben auch auftauchen, halt wohl Kritik gekriegt.
Vielleicht hätte ich mir einfach, ich weiß nicht, einfach hässlicher.
Noch hässlicher.
Einfach mutiger, schwuler, transsexueller, hässlicher gewünscht, als er am Ende war.
Ja, hätte, glaube ich, auch, hätte ihm auch gut getan.
Ja, es war schon ein bisschen künstlich provokant auch, oder?
Naja, so besonders provokant war das ja nicht. Also ja, ich meinte, da hätten sie lieber noch mal ein paar mehr Oscars für 12 Years a Slave irgendwie.
Nicht direkt provokant, aber halt so, hier, guck mal, wir machen was mit Schwulen und Transsexuellen. Hm. Wir sind deswegen voll cool.
Hat eigentlich Act of Killing einen Oscar bekommen?
Wer hat denn die beste ich glaub, Doku nicht, ne? gekriegt? Ich glaube auch nicht, ne.
Oh, ich habe ja so Angst, den mal anzugucken.
Immer noch nicht gesehen.
Nee, ich traue mich nicht.
Ja, da weiß ich schon, was Hausaufgabe wird.
Oh Gott.
Ich habe Angst.
Lässt euch in Ruinen zurück.
Ja, und ich habe es auch immer noch nicht geschafft, Blues the Warmest Color anzuschauen.
Den habe ich auf einem langen Flug mal geguckt.
Das ist bestimmt besonders unterhaltsam für die Leute, die neben dir saßen.
Warum?
Ja, nur so.
Wegen der Lesben-Szene.
Den 20-minütigen.
Ja, die schneiden sie in den. Die haben die wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht, weil ich nur.
Also im Flugzeug rausgeschnitten. Du hast könnte ja ein kleines Kind hinter dir sitzen.
Du hast den im Flugzeug gesehen und dann haben irgendwie eine Stunde des Films oder so hat gefehlt.
Sagen wir mal, die explizitesten Sachen haben sie wahrscheinlich schon rausgeschnitten. Ja, davon würde ich ausgehen.
Interesting. Ja, gut, dann kannst du den ja dann für deine potenzielle Hausaufgabe dann selbst nochmal angucken.
Ja, okay.
Erstmal Spring Breakers, damit wir da noch schöne Kontraste da drin haben.
Sag uns doch zum Abschluss kurz noch, Chef, ob wir in Grand Budapest Hotel gehen sollen.
Ihr solltet unbedingt in Grand Budapest Hotel gehen.
Gut, das ist alles, was ich
hab gestern wollte. Gestern Abend erst gesehen. Aber es ist schon länger her, dass mich ein Film mal wirklich so vollständig erfüllt hat, als ich im Kino saß. Und also ihr habt hier zuerst gehört, das hier ist Wes Anderson auf der Höhe seiner Karriere. Also in diesem Film ist jede Einstellung ein wohldurchdachter Genuss. Also ihr solltet ihn anschauen und dann reden wir in einer der nächsten Sendungen nochmal im Detail drüber. Aber das, ich will jetzt nicht zu schwülstig sein, aber dieser Film verkörpert viel von dem, was ich mir vom Medium Film wünsche.
Okay, cool. Ja, das freut mich. Ja. Habt ihr Fantastic Mr. Fox gesehen?
Ja.
Dann habe ich nämlich jetzt dem jetzt, ich wollte Menschen Filme nahe bringen und dann habe ich sie dazu bedient, Synecdoche in New York zu schauen und dann waren alle ganz, ganz fertig und irgendwie genervt. Dann haben wir noch Fantastic Mr. Fox geschaut und danach waren alle wieder glücklich und ich war auch glücklich.
Den habe ich ja so im Flugzeug gesehen.
Das ist so hart Wes Anderson, also das ist ja schon richtig hart, so viel Wes Anderson.
Es tut schon fast weh.
Tut schon fast weh, aber es ist schon auch ein guter Schmerz. Also wunderschön. Also so Fantastic Mr. Fox. Auch vielleicht auch einfach mal anschauen. So.
Ja.
Oh, so schön. George Clooney's Stimme ist immer noch schön. Ist das überhaupt George Clooney?
Bestimmt.
Ja gut, haben wir noch was?
Ich dachte, du hättest jetzt gerade einfach den Regler langsam runterziehen müssen, während du über die Stimme von
George Clooney
sinniert hättest. Das wär ein gelungener Abschluss.
Oh, ich muss mal gewesen. So einen Filmabend machen, wo ich nur Filme gucke, die sich ausschließlich mit George Clooney's Stimme beschäftigen. So Fantastic Mr. Fox und Gravity.
Eine Espresso-Werbung.
Oh, Espresso-Werbung. Leider ist es halt so furchtbare Kaffee-Hass, der da im Start ist. Ja gut, ich kann nicht mehr, wir können jetzt nicht mehr über Bücher reden. Das krieg ich nicht mehr auf die Kette.
Verschieben das auf die nächste Folge.
Ja, vielleicht hast du bis dann ja mal hier Consider Flabbers gelesen. Dann können wir mal ein bisschen über Ian M. Banks reden.
Ja, vielleicht nehme ich mir einfach mal
I am concerned.
Einfach mal 3 Monate in der Auszeit, dann schaffe ich das alles.
Wie, du schaffst es, ein Buch zu lesen und einen Film zu gucken? Muss einfach mal einen Arena-Run weniger die Woche machen.
Mach keine absurden Vorschläge, wenn du weißt, dass sie nicht umsetzbar sind.
Musst du schneller spielen.
Okay.
So wie du meinst, so nach einfach 0-3 wieder rausgehen.
Ah.
Sucker.
Also, redet schon wieder so.
Das war Retinauten Nummer 34, dem Lukas und dem Chef und dem Marcel. Wie immer retinacast.de für die Kommentare.
Ja, lasst uns doch mal wissen, wie ihr The Dreamers fandet.
Genau. Und vielleicht sind wir dieses Mal nicht erst wieder in einem Monat da. Vielleicht.
Wir bemühen uns.
Macht auf jeden Fall eure Hausaufgaben. Die Hausaufgabe, falls ihr es schon wieder vergessen habt, Spring Breakers, Harmony, Corrine,
genau.
2012, sollte inzwischen auf allen relevanten Medien draußen sein. Also es gibt keine Ausreden.
Ja, und denkt dran, den besten Film aller Zeiten zu schauen. Citizen Kane. Ach nee, Spring Breakers. Ich verwechsel die beiden ständig.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Star Wars The Phantom Menace was the most disappointing thing since my son. I mean, how much more could you possibly fuck up the entire backstory to Star Wars? And while my son eventually hanged himself in the bathroom of the gas station, the unfortunate reality of the Star Wars prequels is that they'll be around forever. They will never go away. There could never be undone.